Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Arbeit gemacht. Ja, und ich kann Ihnen... Also, das habe ich nicht mal mit. So, ich werde Ihnen mal sagen, ich lese Ihnen mal die Kapitel vor. Dann können Sie mal ungefähr sehen, um was es geht. Also, das erste Teil heißt... Ja, machen Sie mal. Können Sie mich jetzt verstehen?
Nee. Also ja, wir gehören Sie, aber dann
weiß ich auch. Leider. Jetzt? Ja, das ist ja prima. Also, das erste Kapitel geht, der erste Teil heißt Aufbruch und Erwartung. Gründung und Tätigkeit des Deutschen Bibliotheksinstituts, gegründet 1986. Also das Deutsche Bibliotheksinstitut wurde gegründet und war eigentlich, wollen wir sagen, ein Kind des Kalten Krieges. Denn Sie wissen ja, dass Berlin eine abgeteilte Stadt war und man versuchte nach West-Berlin so viele Institute wie möglich zu bekommen. Und da hatte sich ein Senator von damals, steht ja alles drin, in den Kopf gesetzt, dass das eine gute Sache wäre. Und er ist natürlich von den Bibliothekaren, also damals alles noch Westdeutschland, sehr unterstützt worden und auch von Berlin. Weil Berlin in der bibliothekarischen Entwicklung auch ein bisschen so den Anschluss verloren hatte. Das ist also der erste Teil. Und die haben vor, es geht um diese Gründung, das ging 2 Jahre, ehe man zur Gründung kam, weil, das ist, werden Sie mal merken, wenn Sie später im Beruf sind, im Bibliothekswesen gibt es sehr divergierende Interessen. Die werden aber nicht ausdiskutiert, die spielen aber so. Und, ja, das ist also dann der zweite Teil geht, Tätigkeit und Projekte des Deutschen Bibliotheksinstitutes bis 1989. Das Deutsche Bibliotheksinstitut wurde auch gegründet, um ein Institut, was an der Staatsbibliothek war, sozusagen zu integrieren. Also es war so ein Lumpensammler, würde ich sagen. Ja? Also da war ein Institut gegründet worden, um die Anfänge der Bibliothekstechnik. Und das war aber ein Institut, was wie heute sehr oft nur mit Projektmitteln arbeitete. Und da hatten die natürlich Schwierigkeiten. Und diese Projektmittel gingen dann an das Deutsche Bibliotheksinstitut über und am Anfang seiner Tätigkeit hat es auch sehr gute Projekte gemacht. Es hat also zum Beispiel Projekte in der Werbung, also wie man mehr Werbung macht für Bibliothek und so weiter. Da waren die ganz erfolgreich. Das zweite war dann kam es eben zur ersten Evaluation des Wissenschaftsrates. Das haben Sie wahrscheinlich auch gehört, obwohl Sie noch so jung sind. Heute ist es ja so, dass die Institute, das ist im Grunde genommen ein Erbe der Wiedervereinigung, dass die Institute immer durch eine Institution evaluiert sind. Das war, eine Zeit war das die Kultuskonferenz, heute ist es sehr oft das Leibniz-Institut und wir wurden immer auch durch den Wissenschaftsrat evaluiert. Diese Evaluation fiel gut aus. Aber es wurden dem Deutschen Bibliotheksinstitut Aufgaben aufgegeben, die es zu bewältigen hatte. Und da ist es so, dann kommt, vierte Kapitel, die Wende, die Vereinigung mit dem Methodischen Zentrum und dem Zentralinstitut für Bibliothekswesen der Deutschen Demokratischen Republik. Das Institut, also das Deutsche Bibliotheksinstitut, nahm diese beiden Institutionen sozusagen in sich auf. Und das Schlimme war im Grunde genommen, was im Grunde genommen damals schon zeigte, dass die Entwicklung sich nicht gut verlief, war, man nahm die auf, ohne sich im Grunde genommen ganz intensiv mit dem beschäftigt zu haben, was diese beiden Institute vorher in der DDR gemacht haben oder in Ost-Berlin. Und dann kamen die und wurden, also die Mitarbeiter wurden dann verschiedenen Abteilungen zugeordnet und eigentlich muss ich sagen, das steht hier nicht so gut drin, die Arbeit in den Abteilungen war nicht genügend für die Art des Personals. Also das ganze Institut wuchs von ungefähr 40 auf über 100 Leute. Und das ist sehr schwer zu verkraften. Aber sie haben es damals noch verkraftet. Deswegen, dann gibt es also eines, die Arbeitsvorhaben 1992 bis 1996. Und da beschreibt sie sehr gut die Arbeitsvorhaben, die das Deutsche Bibliotheksinstitut gemacht hat. Und die waren auch gut. Sie hat die Datenarbeit und die Datenbank für Zeitschriften angefangen aufzubauen und so weiter. Mit Hilfe dieser vielen des großen Personals. Dann passierte aber etwas, da kam diese große technische Entwicklung, also mit Internet, mit E-Mail, mit allem. Und da muss ich Ihnen sagen, das habe ich selber miterlebt, ich habe mich dort gearbeitet, diese Entwicklung hat das Deutsche Bibliotheksinstitut nicht mitgekriegt. Also da ist es also im Grunde genommen unheimlich ins Schwarze gekommen. Und ich erzähle Ihnen jetzt, was da steht, nicht im Buch. Aber ich selber war verantwortlich für die ausländischen Beziehungen der Deutschen Bibliotheken. Und das hat sie auch gesagt, wir waren wirklich erfolgreich. Wir hatten auch noch mehr Geld gekriegt und noch mehr. Wir haben damals angefangen, Seminare in Ost- und Mitteleuropa zu machen und auch in Asien, also in Kasachstan. Mein letztes Seminar, was ich machen sollte, war in Usbekistan, aber da war das Bibliotheksinstitut schon so am Absterben, dass ich dazu nicht mehr gekommen bin. Und habe auch vom Auswärtigen Amt immer mehr Gelder gekriegt. Die wollten immer mehr, dass ich das machte. Aber ich war natürlich mit der technischen Entwicklung, die damals eben schon vor der Tür stand, nicht gut. Da kannte ich mich nicht gut aus. Aber ich musste zum Beispiel mit dem Internet, sodass ein Kollege, der verantwortlich war für die technische Entwicklung, zu mir kam und sagte, Frau Simon, Sie haben doch so gute Beziehungen zu den Amerikanern. Können Sie nicht die mal bitten, dass die uns erzählen, was das Internet ist? Ja, also das erzähle ich Ihnen. Also bitte rezitieren Sie nicht. Das zeigte im Grunde genommen. Dann waren wir in Kasachstan. Da war der damalige Direktor der Deutschen Bibliothek, Herr Lehmann, mit uns. Und der beschwerte sich. Der hat gesagt, das Deutsche Bibliotheksinstitut müsste viel mehr in die Bibliotheken gehen, vor Ort. Dann habe ich gesagt, ja, und warum sagen Sie das nicht? Das war eben eine der großen Sachen. Es waren zu divergierende Interessen in diesem Institut. So, jetzt kommt das zweite Teil. Den hat die Autorin ganz wunderschön genannt, langsames Sterben. Die Evaluation des Wissenschaftsrates und ihre Folgen. Also was im Buch interessant ist, deswegen, wenn Sie es nicht kaufen, dann bohren Sie das, ja? Was an dem Buch interessant ist und was im Grunde genommen, ich bin mein Leben lang Bibliothekarin gewesen, auch jetzt noch mit dem Verlag, mich so erschüttert hat, ist, dass so viele Leute gearbeitet haben und ihr Leben und ihre Leidenschaft in eine Sache getan haben und die Sache war eigentlich von vornherein zum Scheitern verurteilt. Also im Grunde genommen, was ich sagen würde, ein schlechtes Leben oder eine schlechte Lebenszeit. Und deswegen finde ich das Buch so sehr wichtig. Und wir verkaufen es auch, das ist sehr witzig, nach Österreich. Und die lesen das Buch aus dem Grunde. Denn es ist eben so, das langsame Sterben, wie sie nennt, also fing dann mit dieser Evaluation des Wissenschaftsrates an. Nun hätte man gedacht, wenn die jetzt nicht so positiv war, und die war nicht so positiv, dass sich die Bibliothekare nun zusammentun und etwas dagegen machen. Sie haben sie schon zusammengetan, aber ihre größte Tätigkeit, die sie eigentlich auch, das steht so nicht drin, das sage ich jetzt so, war eigentlich, dass sie sich zankten. Sie zankten sich und zankten sich und zankten sich. Und es ist eben so gewesen, von vornherein war, damit kämpfen die Bibliotheken heute noch. Und wir haben in Berlin jetzt zum Beispiel eine Konferenz gehabt, die der Deutsche Bibliotheksverband ausgerichtet hatte. Ich bin fast vor Wut geplatzt über dieses Programm, weil das Programm fing eigentlich an, die Bibliotheken als Hüter kulturellen Erbes, das sind sie ja auch, aber es war nur rückwärts gerannt. Nicht? Und das war eben beim Wissenschaftsrat. Der Wissenschaftsrat hat Institutionen nach seinem wissenschaftlichen, also ob dieses Bibliothek wissenschaftliche Arbeit gemacht hat, die also eine Weiterführung des Instituts berechtigt. Und das hatte das Institut nicht gemacht. Das kann es eigentlich auch nicht machen, denn Bibliotheken sind im Grunde genommen Dienstleistungen. Die machen Dienstleistungen für die Wissenschaft. Und man hat es ja gesehen, es hat jetzt noch mehr Wissen, solche Evaluationen gegeben. Zum Beispiel gibt es in Köln diese ganz berühmte Bibliothek für Medizin und auch mit der Datenbank. Und die sind auch nicht gut bei weggekommen, weil es wird ja Bibliothekswissenschaft betrieben und zwar sehr gut in Amerika und England. Aber wir haben das, es geht jetzt hier auch, denn ich gebe ja, ausgerechnet der Verlag gibt gerade sehr gute Magisterarbeiten raus. Ich bin gerade dabei, eine Magisterarbeit herauszugeben über Fake News. Ja, und das ist so, das ist der Witz, die ist mir eigentlich zu wissenschaftlich, die fängt sehr wissenschaftlich an, aber das musste er, weil nämlich die Bibliothekare schon gesehen haben, sie wollten ja dann auch in die Universitäten, dass sie da ein Defizit hatten. Und sie haben ein Defizit bei diesem Leibniz-Institut gehabt. Denn es sind, ich habe Teile dieses Urteils gesehen, das war schlicht entsetzlich, weil die Evaluation ja nicht auf so sehr guter Kenntnis beruhte. Und die Leute, die es vertraten vom Deutschen Bibliotheksinstitut, waren auch nicht die Besten. Also es hat keiner im Grunde genommen Klage machen können, wofür eigentlich so ein Institut da ist. So, dann ist es eben so, dann wurde das aufgelöst. Die Situation des DBI und nach der wissenschaftspolitischen Stellungnahme des Wissenschaftsrats. Also dann wurde eben eine unheimliche Tätigkeit entweckt, hatte das Deutsche Bibliotheksinstitut eine große Tätigkeit entfaltet, hat Gutachten geschrieben, hat in den Zeitungen Proteste und so weiter. Und da ist es eben dann doch, das ist doch erschütternd, dass das alles nichts genützt hat, weil nämlich die politischen Weichen, die in Berlin gestellt wurden, die waren so, wir haben kein Interesse. Und es ging so weit, das Interessenlosigkeit ging so weit, das weiß ich von meiner eigenen kleinen Abteilung, dass mir vorgeworfen wurde, dieser Abteilung vorgeworfen wurde, dass wir uns zu wenig um die skandinavischen Länder und auch die anderen Länder gekümmert haben und die gar nicht zur Kenntnis genommen haben, dass ich zum Beispiel persönlich ein sehr gutes Buch über das amerikanische Bibliothekswesen geschrieben habe, aus der Sicht der Deutschen, was eben wichtig wird, hat man überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Also es war so, dass, und wir haben zum Beispiel, wir kriegten immer weiter und immer mehr, wenn wir gewollt hätten, Geld vom Auswärtigen Amt. Erstens hat das Deutsche Bibliotheksinstitut selber, also die Leitung, das gar nicht mehr zur Kenntnis genommen. Und zweitens auch die Bibliothekare, die jetzt sich zusammengetan haben, haben nicht realisiert. Deswegen ist das so interessant, das sagt sie auch, im Spannungsfeld zwischen Auftrag und politischem Interesse. Da muss man einfach sagen, wenn der Auftrag der Bibliothekare deutlich gewesen wäre, dass sie gesagt haben, wir müssen jetzt hier, und es wäre gut, denn wir haben im bibliothekarischen Entwicklung in Deutschland, die ist im Vergleich zum Ausland nicht so sehr positiv. Das muss man einfach sagen, und sie verläuft immer noch nicht sehr positiv. Also, wir hatten weder eine sehr gute Entwicklung, und auch bei der Ausbildung ist es so. Erst als die Humboldt-Universität zu Berlin kam, also Humboldt-Universität auch von West-Berliner zugänglich war, war das Fach Bibliothekswissenschaft ein Fach. Früher ist es so gewesen, dass die Bibliothekare mussten Regionen studieren oder überhaupt in den höheren Dienst zu kommen. Das ist eine Sache, die haben die Bibliothekare angemerkt. Also das Fach Bibliothekswissenschaft gab es eigentlich in Deutschland nicht. Bis dann die Wiedervereinigung kam und wir gemerkt haben, dass es zum Beispiel in der Humboldt-Universität so ein Fach ja gab und die Leute auch promovieren konnten und Magister machen konnten und so weiter. Sodass da ein großer Gap bestand und ein großes Defizit. Und dieses Versuchten jetzt, es gab sehr, sehr viele Bibliothekare, auch in leitenden Stellen, die mit allen Mitteln versucht haben, dieses langsame Sterben aufzuhalten und es noch zu einem positiven Wenden zu bringen. Denn es wäre ja gut gewesen, es gibt es ja in anderen Ländern auch, wenn wir so ein zentrales Institut gehabt hätten. Und genau jetzt bei der Entwicklung. Es fehlt uns ja an allen Ecken und Enden. Ich werde Ihnen was sagen, ein Beispiel. Wir haben in unserem Verlag rausgegeben, die Arbeit eines jungen Bibliothekars, es ist seine Magisterarbeit, der ein wunderschönes Konzept entwickelt hat, was man machen muss mit der Berliner Verwaltung, um die endlich auf ein besseres Niveau zu heben. Auch gerade mit Einsatz der Datenbank. Sie wissen, dass die Berliner Verwaltung eine einzige Katastrophe ist. Und ich habe an bestimmten Stellen dieses Buch empfohlen und habe gesagt, nun lehnt euch mal an, fangt doch mal an. Das wird gar nicht zur Kenntnis genommen. Ich brauche nur zu sagen, dass ich eine Bibliothekarin bin, dann ist alles schon aus. Sage ich ja nicht mehr, ich bin jetzt eine Verlegerin. Jedenfalls ist es so, dass dieses kam zu spät und es gibt also Bibliothekare, die ja heute noch, nein, sie arbeiten nicht mehr, sind pensioniert, wo es mir leid tut, weil sie einen großen Teil ihres Lebens und ihrer Freude und ihrer Leidenschaft in der Rettung dieses Instituts gestellt haben, was per se auch gut gewesen wäre. Stellen Sie sich mal vor, es gäbe so etwas. Man könnte heute sagen, also, das, was jetzt, man könnte sagen, versuchen wir das so und so, versuchen wir es so und so. Wenn wir werden zum Beispiel jetzt vom Verlag ein Buch herausgeben, das hat den blöden Titel, den will ich auch nicht nehmen, Best Practice. Also ich will da einfach Beispiele sammeln, wo, was Menschen gemacht haben und die man eventuell sich einmal zu Gemüte führen kann, wenn man vor ähnlichen Problemen steht. Alle Bibliotheken hatten dieses große Problem der Digitalisierung. Was man digitalisiere, wie habe ich einen Zugang? Sie können sich gar nicht vorstellen, wie viele Anfragen wir haben in der Beziehung. Und wir nehmen als Verlag, zwar nicht immer ganz ökonomisch, ich drucke in erster Weile und ich nehme in erster Linie Arbeiten von jungen Kollegen, weil ich sage, die sind jetzt in Entwicklung, die können irgendwie noch was bewirken und können auch sagen, sie werden lachen. Sie wissen das ja, einer meiner bestgehendsten Bücher hat den wunderschönen Titel Staub und Schmutz in Bibliotheken. Ja, ist eine ganz entzückende Autorin, die hat das geschrieben aus ihrer, war, glaube ich, ihre Praktikumsarbeit und hat daraus einen Bachelor gemacht, nee, Magister auch in Potsdam. Also wir versuchen das Praktische und wir versuchen eben die Wissenschaft sozusagen, wir sind ja nur ein kleiner Verlag, in Beispielen, hier ist was und nehmt es. Und sehen Sie, das gute Beispiel ist mit diesem Buch, das ist nicht in Berlin gekauft, obwohl das ganze Ding in Berlin spielt. Den meisten Verkauf habe ich in Österreich. Weil ich in Österreich, haben wir es in der Zeitschrift veröffentlicht und ich habe einen kleinen Blog gemacht dazu, sowieso, wo ich gesagt habe, das ist zwar Vergangenheit, aber wir sollten das lesen, weil hier explizit drin steht, was wir als Bibliotheken für viele Fehler machen. Ich lese das Kapitel. Ja, dann hieß es EDBI, also das ehemalige DBI. Dann hieß es die Bemühungen um die Nachfolge, um das Nachfolgeinstitut. Das ist eigentlich der erschütterndste Kapitel, weil nämlich die Politik hat immer völlig falsch gesagt. Und sie wussten alle, dass sie nicht die Wahrheit sagten. Also letzten Endes ist es alles so und es stimmt so ein bisschen. Alle Menschen, die damit zu tun haben, haben ein ausgesprochen negatives Verhältnis zur Politik. Und ich muss sagen, bevor diese ganzen, das beruht ja auf Ressourcen, das ist nichts, ist da gelogen, bevor ich das gelesen hatte, und ich hatte natürlich die ganzen Quellen nicht gelegen, hatte ich nicht so ein negatives Image für die Politik, wie ich das habe. Weil man hätte, es ist ja nicht nötig, wenn eine Politik das nicht will, dann kann sie das ja machen. Sie hätten ja sagen können, ihr interessiert uns nicht mehr, wir wollen keinen Nachfolgeinstitut, Bibliotheken interessieren uns überhaupt nicht und das ist es. Dann hätte man ja ansetzen können. Aber sie haben es nicht gesagt. Sie haben, hören Sie mal, ich kann Ihnen nicht sagen, sie haben fast 5 Jahre ist das hin und her gegangen und hat eine Menge Geld gekostet. Die Leute mussten hinreisen, die Leute mussten im Hotel sein. Sie haben sogar freiwillige Arbeit gemacht. Also es ging wirklich querbeet. Und wenn Sie diese Protokolle, die gibt es ja alle noch, die liegen hier beim Zentralinstitut, die liegen beim Deutschen Bibliotheksverband. Wenn Sie das lesen, dann sagen Sie, das ist ja nicht zu fassen, so viel Arbeit um nichts. Jedenfalls hat es dieses Nachfolgeinstitut nicht gegeben und es hat es auch nicht gegeben, weil gleich natürlich die furchtbaren Streitereien anfingen, wer wird es leiten. Mal war es groß, mal war es klein und jede. Also das heißt, die Leute, die damit bestimmten von bibliothekarischer Seite aus, die haben auch zum Teil ihre eigenen Interessen verfolgt, ihre eigenen Karriereinteressen. Und das ist immer nicht so furchtbar hilfreich. Ich kann es ja verstehen, aber hilfreich ist es nicht. So, und dann hat sie ein Kapitel, das ist bestimmt das Beste, Schlussfolgerung, wo sie diese ganzen Dinge auflistet. Sie macht es sehr, sehr, sehr objektiv. Und ich war bei der Produktion von Frau Schwarz kurz vor ihrem 80. Geburtstag dabei. Sie hat sich also wacker geschlagen, weil natürlich manche von den Leuten, die da waren, wollten wissen, es haben doch noch andere Sachen eine Rolle gespielt, die ich Ihnen jetzt erzählt habe. Die hat sie natürlich nicht erzählt. Dieses Buch ist wirklich lediglich, ist ja auch gut so, auf den wirklich zur Verfügung stehenden Ressourcen geschrieben worden. Und sie hat auch noch Interviews gemacht. Also es gab ja noch den stellvertretenden Direktor, der Direktor des den Direktor hat sie auch nochmal interviewt, der will aber im Grunde genommen von der ganzen Geschichte gar nichts wissen. Und es sind natürlich, also ich weiß nicht, was, wenn Sie mal älter sind, aber wenn Sie, da wird Sie vielleicht, wenn Sie vielleicht mal drüber nachdenken. Ich bin eigentlich zu dem Entschluss gekommen, gerade nach der langen Arbeit im Deutschen Bibliotheksinstitut, und die war sehr schwierig, weil das Deutsche Bibliotheksinstitut mir keinen einzigen Pfennig Geld gab. Das heißt, das wirst du heute alle kennen, ich musste mir das als Projekt mitnehmen. Und das ist schade, das, was ich heute weiß, weil wir auch noch Musik dabei haben, ich habe Geld gekriegt ohne Ende. Also ich konnte mit denen, weil wir waren vier Leute, ich konnte mit diesen vier Leuten nicht das Geld ausgeben, was mir dann gegeben wurde. Und angefangen hat diese bibliothekarische Auslandsstelle, als sie vom Deutschen Bibliotheksinstitut übernommen wurde, mit damals, das war damals viel Geld, mit 5.000 Mark Schulden. Und da war es eben aber noch nötig, dann bin ich nach Bonn gefahren und habe die Leute so lange bequatscht, bis sie mir die Schulden erließen. Und dann habe ich das Geld eingeworfen, bei den Verbänden, bei Institutionen und so. Und das ist das Witzige, wenn Sie heute, das ist eben schade, dass es dieses Institut nicht mehr gibt, wenn Sie heute den Leuten wirklich sagen, wozu eine Bibliothek gut ist, und ich finde, sie ist heute noch viel wichtiger, dann haben die das gesehen. Also zum Beispiel mein Fake News, dieses Buch, was ich jetzt sage, Fake News, falsch und so weiter, einen langen Titel, da wollen wir eben sagen, das ist ja im Grunde genommen, erstens ist es ganz schwierig zu wissen, was ist eine Fake News und was ist keine. Was ist eine falsche Information und was ist eine richtige? Wer bestimmt darüber? Und dass man im Grunde genommen die Bibliothek eigentlich nötig ist, um den Leuten ein Mittel an die Hand zu geben, mit denen sie ganz neu, ganz für sich und selbstverantwortlich eine Entscheidung treffen. Also deswegen borgen Sie sich das Buch, wenn Sie es nicht kaufen wollen. Wenn Sie mich noch besuchen wollen, ich sitze in Halle 4 beim Stand A105. Ja, da bin ich noch und ich habe, weil ich so spät die Absage kriegte, nicht mal irgendwas mitgenommen. Ja? Noch irgendwelche Fragen?
Welchen Verlag
arbeitet Sie? Wie bitte? Welchen Verlag? Das ist mein eigener Verlag. Simon Verlag für Bibliothekswissen. Also es war so, das BDI wurde abgewickelt. Und das DBI hat ja Publikationen rausgegeben. Und ich habe immer gedacht, das waren immer Publikationen, die aus irgendwelchen Gremienarbeiten entstanden. Und ich habe gedacht, ich möchte eigentlich mal was machen, wo ich einem Autor, der soll über ein Thema arbeiten. Ja. Und das haben wir eben auch gemacht. Seitdem mache ich den Verlag. Ich sage immer, ich bin eine Uraltdame, aber ich habe einen ganz jungen Verlag. Ja? Das ist also meine dritte Arbeit. Ich habe am Anfang meiner Urlaufbahn eine öffentliche Bibliothek in Hamburg geleitet. Dann ist mein Mann nach Berlin gekommen. Dann habe ich diese ganze, wie ich Ihnen sagte, diese Situation. Dann war ich im Deutschen Bibliotheksinstitut und habe dort eben die Auslandsarbeit gemacht. Und das muss ich auch sagen, das Ausland, Herr Diebken hat gesagt, das hätte ich alles bestellt. Ich hatte nicht einen einzigen Brief bestellt. Das Ausland hat so protestiert und es ist zum Beispiel ein wunderbares Kooperationsangebot von Österreich gekommen. Sodass ich jetzt so weit bin, dass in einer bibliothekarischen Zeitschrift stelle ich jetzt einmal im Jahr, vielleicht das Geld nicht, mein Verlagspool da rein und die kennen mich noch. Ah, sagen Sie, ach, das macht sie jetzt. Das ist also mein dritter Beruf, sage ich immer. Aber wie gesagt, das ist eben in Halle 4, A105, besuchen Sie mich doch. Und dann gebe ich Ihnen auch einen Folder noch mit. Ich bin hier so losgerannt, als ich hörte, dass meine Autorin nicht kommt. Okay, noch eine Frage? Ja. Ja, ja. War ein Institut der Blauen Liste. Und die Blaue Liste war eben dazu da, und dass man das dann abwickeln konnte. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die Praxis der Abwicklung hatte sich in Westdeutschland noch nicht rumgesprochen. Dann kam eben die ehemalige DDR dazu und da hatten die ganz schön Praxis entwickelt. in der Abwicklung solcher Institute. Oder sie wurde übernommen. Und die Blaue Liste, der Nachfolger der Blauen Liste ist jetzt das Leibniz-Institut. Und das sind Institute, die von ihrer Förderung immer abhängig sind. Ob das, die ganze Abwicklung wäre nicht zustande gekommen, wenn die nicht so dämlich gewesen wären. Denn sie müssen in der Blauen Liste, sie müssen auch immer einen politischen Partner haben. Das war Berlin. Und das Auswärtige Amt hatte Berlin gesagt, dass sie 7 Millionen im Jahr kriegen würden, wenn sie das weitermachen. Aber Berlin hatte kein Interesse. Wir haben später sehr, gerade die Kollegen haben sehr darüber nachgedacht, wer da eigentlich immer alles rumgemauschelt hatte. Da hieß es dann, wir saßen in so einem schönen Haus, jemand wollte das Haus haben. Ich weiß es nicht, das steht hier auch nicht drin. Es steht eben nur drin, dass diese Sache so war, also dass diese Konstruktion eben dazu führen konnte, dass das Institut abgewickelt wurde und wir brauchten einen Beschluss des Senats, also des Parlaments. Es ist ein Beschluss, der hat genau 5 Minuten gedauert, musste durch das Parlament, das war ja ein Gesetz, als es geschaffen wurde, und dann kam das durch das Gesetz eben wieder sozusagen durch ein anderes Gesetz rückgängig gemacht. Also ich will Ihnen was sagen, die politische Meinung, das ist eigentlich die Botschaft, die geht. Die Bibliothekare sollen jetzt nicht Politiker werden, aber sie müssen ehrlich, ganz ehrlich, eine Meinung vertreten. Und sie müssen auch immer wieder der Politik sagen, was wozu sie wichtig sind. Deswegen war ich über diese Tagung, die da in Berlin stattgefunden hat, einfach entsetzt. Nicht immer wieder, ja.
Ja, ich würde das jetzt mit einer anderen Frage stellen. Ja. Denn dadurch, dass wir sehr nah an Österreich dran wohnen, haben wir hier einen Schritt gemacht.
Ja.
Ja. Und sind da anders angekommen als im eigenen Land.
Ja.
Und jetzt können wir nur die Chance sehen, lernen aus unseren Fehlern und nachher lernen wir daraus, was die Österreicher aus unseren Fehlern gelernt haben.
Sehr richtig. Nein.
Da können wir nur hoffen,
dann kommen Sie und gucken nochmal und wenn Sie später eine schöne Abschlussarbeit machen, dann denken Sie an mich. Ja. Okay, vielen Dank. Ja.
Hallo? Hallo? Hallo?
Jetzt. Soll ich schon anfangen? Oder?
So, hallo, herzlich willkommen zum heutigen Fachvortrag von Martha Books. Ich möchte euch ganz gerne mal Alternativen zeigen, vorstellen für die Buchproduktion, was wir machen. Und ich würde, bevor ich beginne, ein Buch rumreichen. Und
danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.